Also am Day of Reckoning will ich einfach nur Erde sein und gar nichts mitkriegen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ich hab ich ihn hier von eine Speckaura um mich rum. Hallo.
Guten Tag, ich wollte gerade sagen, was ist für ein Heiligenschein, der dich umgibt.
Erstmal die Kamera putzen hier. Guten Morgen.
Na, sieht man sich auch mal wieder?
Sieht man sich auch mal wieder, ja, ja. Na, wie war's so, dein Leben?
Furchtbar, Mike, furchtbar, lass nicht drüber reden.
Oh.
Ah, na, ist gerade schon tough, so die letzten Wochen.
Warst du im Roten Ochsen oder was?
Naja, da könnte ich mich ja mal entspannen. Also Knast, das sehe ich ja schon fast als spirituelle Einkehr.
Okay.
Naja, wenn du durch äußere Zwänge sozusagen alternativlos dich mit dir selbst beschäftigen kannst und ansonsten nichts zu tun hast, kann auch seine Vorteile haben.
Ja, es ist halt in Anführungsstrichen leider nicht einzelhaft, aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, dass wenn du aus dem Knast kommst, du an andere Dinge glaubst, als an die, mit denen du reingegangen bist.
Ja, Glauben ist so ein großes Wort. Glaubst du, dass die KI-Blase platzt, Mike?
Die KI-Blase in welcher Hinsicht? Technologisch oder am Anlagemarkt?
Am Anlagemarkt.
Ja, da wird sicherlich was platzen, weil Blasen platzen zu lassen, brauchen ja bestimmte Leute, um Geld zu verdienen. Und das liegt ja in der Natur der Sache, dass bei solchen Technologien anfangs auch bestimmte Unternehmen überbewertet sind, die sich als Rohrkrepierer erweisen. Und insofern wird da sicherlich, das wird sich sortieren und es werden wie bei anderen Branchen auch einige große Player übrig bleiben und das führt ja zwangsläufig dazu, dass das dann keine Blase mehr ist, sondern dann nur noch ein sortierter Markt. Ne?
Also
da wird was platzen, klar.
Also würdest du jetzt sagen, lieber Gewinne mitnehmen, als noch weiter riskieren?
Ein Gewinn ist ein Gewinn. Also wenn du das nicht als Verlust betrachtest, wenn du noch mehr hättest gewinnen können, dann
das
hätte ich
ist
keine
ja
Skrupel
das Problem
zu verkaufen. Gier frisst Hirn, das ist einfach so. Gier
also,
frisst Hirn.
Das letzte Mal, als ich drüber nachgedacht habe, war ich bei Nvidia bei 650%. Ich habe es nicht gemacht, jetzt bin ich bei 820%.
Ja, aber das sind Prozentmargen, also das wirst du in deinem Aktionärsleben nicht ständig erleben. Also du würdest nichts falsch machen, das einzucashen. Nichts. Also es ist einfach, musst dir halt überlegen, wo es irgendwie hingeht. Ne? Du kannst, keine Ahnung, mach dir doch jetzt bei 10 Euro weniger, als es jetzt ist oder so, einfach einen Verkaufsmarker. Und wenn es weitergeht, geht es weiter. Wenn es nicht weitergeht, hast du automatisch zu dem verkauft, wo du jetzt gerade überlegst, ob du verkaufen sollst.
Ich weiß halt nicht, ob es jetzt halt schon wieder so eine Social-Media-mäßige Panik ist. Ne? Wenn ich mir so die Dinge so anschaue, im Grunde sieht es ja durch verschiedene Branchen hinweg gerade nicht so gut aus.
Du, auf Social Media sich über Immobilien, über Aktien und über Beziehungen beraten lassen, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann.
Nee, ich sehe das tatsächlich anders. Für mich ist ja, also der Stock Market ist im Grunde ja krass durch Mikroanleger mittlerweile beeinflusst. Das heißt, dass sozusagen solche Schwankungen, die durch Social Media Hypes oder Paniken entstehen, super relevant sind. Ne, weil die dazu führen, dass sich da halt einfach Dinge bewegen.
Ja, also aber nur wenn du antizyklisch denkst, ne? Also
ja.
Entgegen dem, was Social Media dir gerade, dann kannst du Geld, ja. Das musst du dann schon durchschaut haben, das Game.
Also ja, nee, also gerade jetzt bei diesem KI-Ding, das ist gerade, also diese Panik wird da gerade so groß angefacht auf Social Media, dass halt die Frage ist, was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Also wird das so ein Schneeballeffekt, ne? Also dass der eine den anderen und ist meine Überlegung jetzt dadurch angefacht oder ist es wirklich realistisch nach allem, was man wirtschaftlich gerade betrachtet, ne, dieser Ringtausch der hunderten Milliarden, die da gerade passiert sind, zwischen ein paar Unternehmen, die sich gegenseitig die Bilanzen quasi schön rechnen. Ja, also es
das ist immer so, aber ich habe ja, das interessiert mich auch nicht besonders, weil ich habe in meinem die paar Aktien, die ich habe, die sind nicht so tagesaktuell.
Ja, ne? Du bist ja Immobiliengroßmogul, ich weiß schon.
Also ich finde, also was wird den Leuten zumuten, dass wir jetzt gleich wieder hier mit so einem neoliberalen Gequatsche in unseren Podcast einsteigen, obwohl die von uns vielleicht ein bisschen alternative Erbauung.
Was heißt denn alternative Erbauung? Du findest, weißt du, also es ist ja permanenter Sozialismus in diesem Podcast. Da muss man ab und zu auch mal realistischen Blick aufs Überleben richten, weil Sozialismus wird euch alle nicht retten. Und wenn er euch jetzt hier nicht noch ein bisschen Geld ran schafft, dann werdet ihr in der Krise, auf die wir zusteuern, werdet ihr nicht klarkommen. Man muss auch mal realistisch mit den Leuten sprechen. Niemand kommt, um euch zu retten.
Das ist nicht ganz richtig. Der Sozialismus wird euch retten, er wird euch nur nicht reich machen. Das ist das Problem des Sozialismus.
Ja, aber der Kapitalismus macht euch auch nicht reich. Also
du kannst nicht zur Commerzbank, zur Lufthansa und Co. sagen, der Sozialismus wird euch nicht retten. Der Sozialismus hat die gerettet de facto. Es ist ja das Schöne an unserer Wirtschaftsordnung, dass Verluste vergesellschaftet werden. Und Gewinne privatisiert, ne? Also auf der Verlustseite wird immer die Sozialismuskeule geschwungen. Keine Ahnung, also wie jetzt bittstellerisch bei unserem Wirtschaftskanzler jetzt gerade wieder die Unternehmen Schlange stehen zur Liberalisierung, Entbürokratisierung, was weiß ich, ne? Unterstützung von Unternehmen im Abschwung, damit wieder Aufschwung kommt oder irgendwie sowas. Das ist also am Rande der sozialen Marktwirtschaft auf der linken Seite raus, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und wenn der Markt wieder boomt, dann steht das Telefon still im Kanzleramt. Ne? Dann sind sie froh, wenn sie nichts hören von Vergesellschaftung von Gewinn. Das ist Sozialismus ist immer nur, wenn die Gemeinschaft die Unternehmen retten muss. Also Sozialismus wird dich nicht retten, ist, finde ich, keine richtige Aussage.
Das weiß ich, dass du das findest, Mike. In New York hat der jetzt einen, Sozialdemokrat, der von Trump als Kommunist bezeichnet wird, gewonnen. Also schon mit Mamdani.
Ach, der hat jetzt gewonnen. Ja, also den Kandidaten, das hatte ich jetzt mitbekommen in den letzten Wochen, die Diskussionen um den. Aber gut, das war ja auch jetzt nicht besonders spannend, die Wahl. Ne? Das war schon der haushohe Favorit im Vorfeld.
Das war schon relativ wahrscheinlich. Außerdem ist es ja auch eine demokratische Hochburg. Also von daher war das klar. Die Frage ist, was passiert jetzt? Ne? Also ich habe mich da ein bisschen belesen Trump-beraternahen Kreisen ist mehr oder weniger so bekannt, dass er die Füße stillgehalten hat bis nach der Wahl, was jetzt die Entsendung von Truppen beispielsweise angeht, um die Sache
Nationalgarde in New York, echt?
Die Situation unter, in Anführungszeichen, Kontrolle zu halten. Und er hat ja quasi das Narrativ, dass wenn jetzt der Kommunist da gewählt wird, dass dann New York zusammenbrechen wird, hat er ja die ganze Zeit schon befleißigt. Das könnte durchaus jetzt sehr eklig werden für New York. Und es ist so krass, ey. Also alleine diese Ebene, auf der man jetzt redet, ne? Da wird ein Demokrat gewählt, da wird jetzt erstmal die Nationalgarde ausgesandt. Also, wie gesagt, es ist so nah.
Wovon wir reden?
Es ist so nah an diesem Plot von diesem Civil War-Film einfach. Also, es ist krank. So krank.
Also, das Ding ist halt, dass ein US-amerikanischer Demokrat, ne? Da wäre im deutschen politischen Spektrum immer noch dermaßen auf der wirtschaftsliberalen Seite, ne, den würdest du ja wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwie links verorten oder so. Aber ich glaube, also wenn man das jetzt so Lord of the Rings mäßig analysieren möchte, also wenn New York fällt, dann war's das, ne? Also ich glaube, das ist
New York ist jetzt Gondor in der Erzählung. Nee,
aber es ist schon die krasseste Hochburg, die man sich vorstellen kann. Ne? Also jetzt auch von der Wirtschaftspower her,
schon die wichtigste
vom internationalen Renommee, vom Knotenpunkt, Networking-Gesichtspunkten her oder so. Wenn das sozusagen unter Trump-republikanische Kontrolle geraten sollte und da niemand mehr wagt aufzumucken, wo denn dann in USA, also abgesehen von irgendwelchen Hippie-Städtchen wie San Francisco oder irgendwie sowas, aber die sind ja auch in der Tech-Blase gefangen. Deswegen, also New York ist da schon schwierig, macht Gänsehaut, aber trotzdem ist es, amüsant zu sehen, was da als Kommunist bezeichnet wird in USA. Ne? Aber dieser Spruch, wird es öffentliche Bibliotheken nicht schon geben, würde das auch als Kommunismus bezeichnet werden. Wenn jemand mit der Idee kommt, der macht da, glaube ich, deutlicher, was vom Niveau die Diskussion da stattfindet. Das ist ja nur noch, das ist ja noch nicht mal mehr inhaltliche Diffamierung. Ne? Das sind ja nur noch Kampfbegriffe. Da gibt es ja nur noch Kommunismus und Freiheit.
Gut, aber das ist ja in den Staaten, hat das ja Tradition. Das funktioniert ja relativ gut, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, da die Leute zu brandmarken. Da hat der Red Scare schon sehr gut funktioniert. Und auch der, ich meine, also man benutzt ja immer dieselben Kampfbegriffe. Ne? Alles, was irgendwie sexuell anders ist ein Kampfbegriff. Das ist der, was war's, der Velvet Scare? Genau, es gab ja auch den Velvet Scare, der quasi, wo die Verschwörungstheorie sozusagen dasselbe ist wie mit Kommunisten und mit Homosexuellen, die Gesellschaft unterwandern. Habe ich mal ein Video drüber gemacht auf dem Eisbergkanal. Als auch eben der Red Scare, und beides zieht sich ja seitdem einfach durch. Und wird immer wieder verwendet. Und genau wie die Narrative von irgendwelchen Demokraten, die geheime Tunnelsysteme haben, wo sie Kinder aussaugen. So. Also einfach insane, was da für Menschen in Staaten leben müssen, die dafür empfänglich sind, für diese ganzen Erzählungen. Und dass das eine politisch relevante Gruppe ist einfach. Also eine wirklich entscheidende Gruppe, die für die das zumindest okay ist, dass ein gewählter Vertreter genau das von sich gibt. Ne? Das wäre ja, als ob man zu Corona-Zeiten quasi Reichsbürger gewählt hätte. Jetzt von der Fallhöhe der Narrative und der Absurdität von Erzählungen. Ja, also da muss ich auch mal wirklich wieder mal eine Lanze für Deutschland brechen. So irre viele Leute sind, unter denen wir uns bewegen. Es ist trotzdem noch nicht gesamtgesellschaftlich so eskaliert wie in Staaten, wo alles irgendwie komplett unhinged ist.
Ja, absolut. Und vor allem, du hast diesen Katalysator der religiösen Fanatiker nicht in Deutschland, ne? Wo jetzt evangelikale Kreise zum Glück nicht so einen hohen Einfluss haben, ne? Und überhaupt kirchliche Kreise.
Ich bin gestern war ich einkaufen und da bin ich dann von einem Pastor angequatscht worden. Nee, von einem Pfarrer. Nee, was war nochmal das Evangelische davon?
Ein Pfarrer,
genau, es war ein Pfarrer.
Ja.
Und ich war gerade dabei, weißt du, an so einer Self-Checkout-Kasse mein Zeug zu scannen. Und da quatscht er mich an, weißt du, ich hatte einen Podcast über, was habe ich denn da gehört? Moment.
Aktientipps?
Nee, es ging um die Flucht von unter anderem Hannah Arendt aus Deutschland, wo es dann so in wie war die Fluchtsituation in Vichy, Frankreich, über Pyrenäen und so, also interessante Geschichte, und da war ich gerade so vertieft und dann quatschte mich von der Seite an und wollte mich dann konfrontieren für mein Video über Christfluencer so, und ich habe dann irgendwie so nebenbei das Zeug abgescannt und mich mit ihm dann irgendwie versucht zu unterhalten, und es war alles sehr ärgerlich, und dann bin ich dann raus aus dem Laden, halbe Strecke nach Hause gelaufen, fällt mir auf, ich habe gar nicht bezahlt. Ja, der hat mich so voll gelatschert, dass mein
vom Klerus in den Ladendiebstahl getrieben.
Wahnsinn, oder?
Wenn das keine Headline ist.
Wahnsinn.
Soll ich das lieber rausschneiden? Das ist noch nicht verjährt.
Nein. Ich dachte mir dann so, fuck, was mache ich denn jetzt? Also das wird ja sicherlich irgendwo auf, also dass mich keiner aufgehalten hat, ist halt auch so ein Punkt, weil ich habe echt viel eingekauft, so, ne?
Aber
so
wie kommst Taschen du denn voll aus dem SB-Bereich raus? Du musst doch da eigentlich einen Bon einscannen.
Nee, das ist, bei Edeka ist es, glaube ich, so, bei Rewe ist es nicht so.
Okay, bei uns beim Rewe ist es so.
Also man vertraut Hallensern einfach von Natur aus mehr, verständlicherweise.
Ja, das sind nicht so räuberische Bergvölker wie bei uns.
Richtig,
ja,
genau. Jedenfalls, ich gehe da raus, gar kein Problem. und denke mir so, was mache ich denn jetzt? Also selbst wenn ich jetzt zurückgehe, dann wirke ich ja auch irgendwie verdächtig. Ich bin dann zurückgegangen und habe dann versucht herauszufinden, was ich jetzt mache. Und das wusste einfach keiner, weil man hatte jetzt einfach sozusagen dieses gebongte, aber nicht bezahlte Zeug einfach storniert. Das heißt, es hätte noch nicht mal eine Konsequenz gegeben. Das war denen komplett egal, Mike.
Das ist so dieses typische Service-Problem heutzutage. Es wäre uns lieber, wenn sie nicht gefragt hätten. Ne? Mhm. Ja, wir können ja das bitte alles vergessen. Blitzdings, weißt du, alle einmal blitzdingsen und dann...
So, und weg dann. Und da die das ja dann quasi auch alles storniert hatten, musste ich es dann wieder neu einscannen. Und ja, aber also es hat dann funktioniert, aber also Erkenntnis beim nächsten Mal, offensichtlich ist es jedem egal. So.
Ja, strange. Da bist du wieder beim Sozialismus. Dieser Verlust wäre vergesellschaftet worden, indem das auf die Preise kalkuliert war. Hättest du das nächste Mal anteilig mitbezahlt, aber das ist natürlich, gehen dir da so Sachen durch den Kopf, wie Hallenser Influencer beim Ladendiebstahl erwischt und so, weil das ist ja Zeug, was man ja nun wirklich nicht braucht. Es gibt ja genug Leute, die lauern darauf, dass da manche Leute mal so eine Fallhöhe an den Tag legen.
Also also die habe ich einfach nicht. Ich glaube, mein Content ist so langweilig für die Presse, dass die sprechen einfach nicht über mich.
Du bist da nicht moralinsauer genug, als dass das irgendwie verfangen könnte.
Ach, also in der Kategorie denke ich nicht, weil ich laufe ja seit Jahren immer unterm Radar, weißt du, ich bin nie in irgendwas der Beste oder der Größte, ich gewinne keine Preise. Das ist schon super interessant, wie viele Leute eigentlich so unterm Radar fliegen, die in der öffentlichen Wahrnehmung gar keine Rolle spielen und trotzdem viele Menschen erreichen. So, ne, also wir kriegen ja nur ein Zerrbild von der realen Welt durch die Presse irgendwie gespiegelt, weil die sich in ihren Reflexen immer nur auf die obersten Vertreter von irgendwelchen Dingen konzentrieren, ne? Die besten Autoren, die bekanntesten Influencer. The winner takes it all, das zieht sich ja durch die gesamte, durch alles im Grunde, ne? Was dazu führt, dass die ganz oben sitzen, halt einfach, ja, ne, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, dann im Grunde alles absahen und alle, die dann ein, zwei Stufen drunter sitzen, die klägliche Existenzen, die sich von Gehaltscheck und Überweisung zu Überweisung hangeln müssen, Mike. So sieht's nämlich aus.
Ach, wollen wir ein Spendenkonto in die Shownotes aufnehmen?
Naja. Also wenn jetzt hier Funk vorbei ist, dann brauche ich auf jeden Fall wieder Unterstützung durch meine Community. Ist dann wieder vorbei mit der schönen Zeit, ja.
Das kriegen wir. Wir machen dann eine schöne Lesetour zusammen. Irgendwie, da sind die Säle, die Biersäle, Bierzelte brechend voll und dann bringen wir den Laden mal auf Trab hier.
Ich finde das auch sehr interessant, ne, so diese typischen Lesungen, die zahlen im Grunde die Reisekosten und den Aufwand. Also es sind eigentlich Aufwandsentschädigungen. Ne? Die Auftritte im Fernsehen kriegst du auch nur eine Aufwandsentschädigung, die eigentlich nicht abdeckt, was du an Zeit investierst, um in dieser Fernsehsendung zu sein. Ich finde das schon irre irgendwie. Auch quasi, wenn man bedenkt, dass das ja öffentlich-rechtliche, auch oft öffentlich-rechtliche Programme sind, wo unfassbar viel Geld ausgegeben wird, dass die einfach davon ausgehen, dass sie die Bekanntheit und die Zeit von Menschen umsonst bekommen können, mehr oder minder.
Ja, das ist nichts anderes als das Prinzip von sozialen Medien, ne? Du bist das Produkt, wenn du dort sitzt. Also Markus Lanz ist der Einzige, der an der Sendung was verdient.
Naja, ne? Exakt.
Der also, vor der Kamera ist.
Das ist schon, also auch die Reaktion, wenn du sagst, naja, also wir brauchen schon mindestens das. Das ist schon sehr interessant, weil ich verliere ja einfach Geld, wenn ich mein Studio verlasse.
Naja.
Es ist heute sehr geldfixiert, aber ich finde, das ist, also ich habe gestern Nacht noch den nächsten Hauptkanal aufgenommen, da geht es um die wirtschaftliche Situation Deutschlands. Es ist einfach, man merkt, dass es ist auch in der Gesamtbevölkerung angekommen, dass die Zeiten gerade schwierig sind und auch nicht besser werden und dass man jetzt wirklich irgendwie mal gucken muss, wie man mit dem Arsch an die Wand kommt, perspektivisch. Ne? Also ich sehe das beispielsweise, um das mal zu spiegeln, ich sehe das beim Sternklang. Wir sind in den Vorverkauf gegangen und das ratterte komplett durch und dann war der Sommer und plötzlich Ebbe. Also ich dachte so wirklich, nach anderthalb Wochen, komm, wir verkaufen das jetzt einfach in zwei Wochen aus, überhaupt gar kein Problem. Aber so die letzten 150 Tickets, ich meine, ich habe jetzt, also ich hätte jetzt auch Werbung machen können und so, ich hatte jetzt einfach keine Zeit dafür, das macht auch nochmal einen Unterschied, ne? Aber ich dachte, komm, das läuft jetzt einfach von selbst. Und woher ich weiß, dass das im gesamten Markt aktuell so sein muss, ist, dass Bands, die ich für das nächste Jahr ankündigen möchte eigentlich, nicht ankündigen kann, weil die sich entweder mir kommuniziert haben, dass sie nicht angekündigt werden wollen, bis ihre Tour nicht gelaufen ist.
Ja, ja.
Oder mir einfach nicht antworten, bis ihre Tour gelaufen ist. Also offensichtlich sind die Verkäufe bei allen gerade komplett scheiße. Und die Bands, denen ich ja viel Geld dafür bezahle, dass ich mit ihnen werben kann, verbieten mir jetzt mehr oder weniger mit sich zu werben, um meine Tickets zu verkaufen. Wo ich mir dann denke, Leute, dann kündige ich euch auch einfach nicht an. Dann könnt ihr schön spielen, dann bezahle ich euch für den Auftritt, aber ich schenke euch jetzt nicht noch die Werbereichweite on top, wenn ihr sozusagen verweigert, die Leute kommen ja wegen dem Festival vor allen Dingen. So, gerade was so die kleineren Bands angeht oder die mittelgroßen Bands angeht. Wer da spielt, ist scheißegal. Es geht immer nur um die Headliner und die Freude haben die Leute dann vor Ort mit den Bands, die drunter stehen. Aber die Karten verkaufst du mit den Headlinern. Punkt.
Ja.
So. Also ich finde diesen Move einfach so mies. Du verlangst schon von Jahr zu Jahr immer höhere Preise und dann sozusagen erstmal auf den eigenen Vorteil für die eigene Tour sich konzentrieren und der Veranstaltung die davon abhängig ist, dass es funktioniert, egal. Also ich finde es einfach, es ist ein unkollegialer Move und da werde ich pissig bei sowas.
Also bei unseren Deals ist das genau festgelegt, wann das Festival mit der Band raus darf und je eher das ist, umso mehr bezahlen die auch dafür und das ist dann auch der Deal und da ist das dein Problem als Booker, wenn du deine Tour noch nicht ausverkauft hast und da irgendwie einen Konflikt hast. Ne? Es ist ja umgedreht auch
das sind, Festivals. Das muss ich nochmal sagen, das ist jetzt so Nachgangsschwachsinn. So, ja, wenn man das im Vertrag alles geklärt ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn dann sozusagen, wenn man dann mit allem, mit dem Material fertig ist und rausgehen will und man hat ja auch so seine Promopläne und dann heißt es dann, könnt ihr und blabliblub.
Ja, also umgedreht, ich kenne auch einige Bands, weil man unterhält sich ja auch in der Branche, ne? Wir sind ja auch in der Festival- und Tour-Promo und so weiter unterwegs. Es gibt auch einige Bands, weil eigentlich ist der Move immer so rum, dass die Festivalveranstalter eine Regelung wollen, dass eine Band eine Tour nicht bis zu dem und dem Zeitpunkt ankündigen kann oder darf.
Ja, ne? Das hat sich offensichtlich verändert.
Ja, genau. Und also es gibt ja Festivals, die haben das Glück, regelmäßig und sicher ausverkauft zu sein, ne? Wie Wacken oder Rockharz oder so zum Beispiel. Da gibt es dann vielleicht Regelungen, Touren nicht ankündigen, bevor ausverkauft oder irgendwie sowas. Oder man macht bestimmte Punkte fertig. Zeitpunkte definiert man, ab wann das angekündigt werden kann, damit sich das promomäßig nicht in die Quere kommt. Und da gibt es einige Bands, die werden jetzt angesichts der Lage auf dem Ticketmarkt auch unentspannt und wollen dann trotzdem Vorverkaufsperioden von einem Jahr oder so haben, ne? Was sich natürlich dann mit einer Festivalsaison, die man spielen will, ordentlich in die Quere kommt. Ne? Da zieht das Festival eine Fleppe, weil die Band eine Tour angekündigt hat und die Leute vielleicht lieber die Band in einer Halle oder in einem Club sehen als auf einem Festival. Und die Bands sind auch nicht so happy damit, weil die Leute, die eine Band lieber auf dem Festival sehen, dann vielleicht nicht ein Ticket für die Tour kaufen. Also den Eindruck von dir kann ich absolut bestätigen. Es ist gerade wirklich schwierig, Tickets zu verkaufen. Absolut. Und wir sind ja auch mit einer Tour schon relativ lange im Vorverkauf. Und ich sehe das an den Vorverkaufszahlen. Du kannst diese wirtschaftliche Unsicherheit in der Bevölkerung, die kannst du fast wochenweise oder monatsweise festpinnen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du siehst das wirklich, okay, in dem Monat, da sah es mal ganz gut aus, da haben die Nachrichten so berichtet und das Klima und es war schönes Wetter und was weiß ich und keine weiteren Ausgaben, es wurde keine Angst mit Steuern gemacht oder mit irgendeinem neuen Heizungsgesetz und so, hast du viel, viel mehr Tickets verkauft und dann eine Woche, wenn von Entlassung bei VW berichtet wird, ne, Stellenabbauplan bei Siemens oder was weiß ich, alles so ein Zeug, in solchen Wochen siehst siehst du, wie der Ticketverkauf dann, dann wieder runtergeht. Ne? Und das ist selbst bei so relativ renommierten Bands wie uns, siehst du das. Ne? Also man verkauft schon noch ordentlich Karten, aber es ist absolut kein Selbstläufer. Wie du sagst, bei deinem Festival, ne? Das ist jetzt eine Situation, wo du gar nicht über Werbung nachdenken würdest. Ne?
Naja, also dazu muss man ja sagen, wir sind ja...
Also früher hättest du da gar nicht über Werbung nachgedacht, wegen der 150 Tickets oder irgendwie sowas. Und jetzt musst du schon mal gucken, okay, da ist nicht jede Show sicher ausverkauft, die man eigentlich früher locker in der Zeit schon ausverkauft hätte. Es dauert halt länger.
Ne? Na, wir haben ja jetzt schon mehr Tickets verkauft als letztes Jahr. Also es ist ja jetzt, also wir sind ja, wir haben ja die Kapazität erhöht, weil ja jetzt das Tor in Kranichfeld ist ja jetzt größer. Das heißt, wir können mehr Leute reinlassen. Ja, ja. Also das heißt, wir haben nochmal 20% mehr Leute. Und wir mussten ja mit dem Ticketpreis hochgehen, weil wir jetzt die Teuerung der letzten Jahre dann wieder reingerechnet haben. Also das Ticket ist ja nochmal 20 Euro teurer. Der Verkauf läuft schon wieder besser als letztes Jahr, aber wir sind trotzdem noch nicht ausverkauft. Deswegen, das verzerrt natürlich die Wahrnehmung noch ein bisschen. Aber also was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, wir verkaufen das safe aus. Also da bin ich ziemlich sicher, weil ich habe mich jetzt seit dem Sommer nicht drum gekümmert. Aber es ist halt deutlich gewesen, dass innerhalb einem halben Jahr sich da was verändert hat. So, das wollte ich damit ausdrücken.
Das sieht man ganz deutlich, ja. Das kann ich nur absolut bestätigen. Und ich bin mir absolut sicher, unter den gleichen Rahmenbedingungen, was den Vorverkauf und die Kapazitäten angeht, im letzten Jahr wäre da jetzt schon locker ausverkauft gewesen. Es gibt da auch wirklich Veranstalter und Touren, die haben da richtig zu knapsen. Ne? Und es ist ja auch verständlich. Es ist ja auch verständlich, dass, wenn ich nicht weiß, wie das demnächst vielleicht mit dem Job aussieht oder mit der nächsten Gehaltserhöhung oder mit meiner eigenen Auftragslage oder irgendwie, dass ich mir da nicht fürs kommende Jahr schon für 600 Euro Tickets an den Kühlschrank hänge. Ne?
Das ist also das ist noch ein Punkt. Ne? Also wir haben eine Stornierungsrate von 10% gehabt oder über 10%, was auch völlig neu ist. Also wir hatten, also wir wären eigentlich auch mit den Vorbestellungen, die dann am Ende jetzt nicht bezahlt worden sind, wären wir eigentlich auch schon fast ausverkauft gewesen. Aber super viele Leute haben sich offensichtlich auf dem Weg dahin nochmal anders überlegt und haben es dann einfach nicht überwiesen, so.
Ja, aber natürlich,
normalerweise bist du ja eigentlich einen Vertrag eingegangen, so kostenpflichtig bestellt. Theoretisch müsstest du den Leuten auf die Füße kacken, aber gut, was sollst du machen? Dann stornierst du halt die Bestellung und fertig ist der Lack. Also, falls ihr noch nicht überwiesen haben solltet, solltet ihr das mal machen, ne? Weil ansonsten schmeiß ich eure Bestellung wieder raus. Es
kommt ja Halle Neustadt in Kasso. Das ist natürlich im Hinblick auf ein Festival, sind das ja auch nochmal zusätzlich zum Ticket komplett andere Kosten. Ne? Wenn ich jetzt ein Konzert in meinem Stammclub oder in meiner Stammhalle irgendwie besuche, dann ist das ja fast für mich eine feste Infrastruktur. Ne? Ich weiß, wie ich da mit meinem Deutschland-Ticket mit den Öffis hinfahre oder mit welchen Kumpels mit dem Auto. Gehe dann abend hin, weiß, ich kaufe mir ein T-Shirt, trinke zwei Bier. Festes Ding. Aber so eine Unternehmung, da mit 5 Leuten auf ein Festival zu fahren, ne? Ich kaufe erstmal für 5 Leute Tickets, dann haben 2 ihren Urlaub mit der Partnerin und der Familie vergessen, muss ich die Tickets auch noch loswerden, kein Schwein weiß, wer fährt, ich muss mir eine Unterkunft suchen, die Verpflegung für die Tage, das ist ja mittlerweile die Preise, bei einem Festival teilzunehmen, da fliegen andere Leute 2 Wochen in die Türkei davon.
Und lassen sich die Haare machen.
Und lassen sich die Haare machen, genau. Oder die Nase oder was weiß ich. Ich finde das nicht schlimm, wenn Leute aus dem Urlaub schöner wiederkommen, als sie hingeflogen sind. Das ist doch.
Wir haben jetzt ein paar Freunde von mir gemacht. Das ist krass. Also dieses einzelne Einsetzen von Haaren, ne? Also dieser Arbeitsprozess, das ist schon heftig. Also einer meiner Freunde hat so 4.500 Haare gesetzt bekommen.
Und jedes einfach, Einzelhaar einen Preis hat. Ne?
Ja. Und er war jetzt 2 Wochen auch komplett außer Gefecht gesetzt, weil der Körper, also weil es einfach so eine krasse Belastung ist, so viele kleine offene Wunden, die du dann auf dem Kopf hast.
Ah, okay.
So, und du darfst auch einfach einen Monat keinen Sport oder sowas machen, weil das so belastend ist. So, aber krass. Aber ist krass. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt ist es wohl so, dass die noch einmal ausfallen und dann wieder richtig nachwachsen. Und wenn das so funktioniert, wie das da gesetzt ist, dann also beeindruckend. Ich kann das nur unterstreichen, wenn
also ich
wenn man da genetisch bedingt da irgendwie zu lichten Stellen an den falschen Stellen neigt, dann warum nicht?
Find da auch nichts Schlimmes dran oder Bemerkenswertes dran. Also das ist, ich habe auch einige Bekannte, wo das wirklich gut aussieht. Also muss ich ganz ehrlich sagen und wo ich auch wahrnehme, dass sie das nicht bereuen, dass sie sich wirklich wohlfühlen damit. Und ich habe da nur immer so ein schlechtes Gewissen, weißt du, was du und ich morgens oder abends aus der Haarbürste rauskehren und ins Klo schmeißen, da fliegen andere dafür in ein anderes Land und bezahlen Tausende von Euro. Ne? Und dir macht es halt einfach nichts aus, dass es weg ist, weil genug da ist.
Ja, mal gucken, wie das so, ne, ich meine, ich bin 31, ne, es kann sich ja noch irgendwas verändern, man sagt ja, bis 40 muss man durchhalten, dass es stabil bleibt, so.
Mal ja, gucken. Du bist da schon auf der relativ sicheren Seite, ne. Also das zumindest wie ich das so sehe hier so im Kamera, ich habe dich ja lange nicht mehr in echt geknuddelt irgendwie, das war und auf den Hinterkopf kann man bei dir eh nicht gucken, zumindest ich nicht, weil du so groß bist.
Nee, also geht tatsächlich, mein Vater ist da auch noch ganz gut ausgestattet, aber man sagt ja immer, es richtet sich nach dem Vater der Mutter und der wiederum.
Ja.
Also der hatte auf jeden Fall eine hohe Denkerstirn, sagen wir es mal so.
Ja gut, das stimmt. Also ich hohe Geheimratsecken hatte ich schon immer. Ne? Das ist nicht im Wege vom Haarausfall bei mir, das ist einfach so angelegt. Ich habe auch einen sehr guten österreichischen Freund, der ist, glaube ich, 2,10 Meter groß oder so. Da haben auch ganz viele Leute ganz lange nicht diese kahle Stelle am Kopf mitbekommen, weil einfach niemand dahin gereicht hat. Ne?
Ja, aber Prioritäten. Ne? Man setzt dann Prioritäten, macht man eine Festivalsaison oder holt man sich neue Haare in Istanbul. So, das.
Ja, du, ich verstehe absolut, dass das total belastend sein kann. Ne? Also ich hatte vor, das ist schon viele Jahre her, also über bestimmt 10, 15 Jahre oder so, als ich echt mal eine krasse Stressphase hatte, als auch mein Vater gestorben ist, hatte ich auch eine körperliche Reaktion mit Haarausfall. Ne? Und das ist schon wirklich belastend. Das kann ich bei jedem nachvollziehen.
Das hatte ich in der Jugend mal. So, glaube ich, so hormonell während der Pubertät, da hatte ich dann so einen kreisrunden Haarausfall. So relativ also auch eigentlich auch ziemlich sichtbar, jetzt nun Gott sei Dank durch die langen Haare nicht sichtbar. Also da hatte ich dann schon längere Haare. Aber das war wirklich krass, weil da war einfach auf dieser runden Stelle nichts. Also keine Stoppeln, kein nichts, es war einfach glatt. Und das fühlt sich echt super seltsam an.
Das glaube ich. Ja.
Und du fummelst dann noch die ganze Zeit dran rum und denkst, was ist das denn jetzt? Ja, also das muss ich sagen, das macht doch psychisch was mit dir. Und ich habe einen sehr guten Freund, seit ich ihn kenne, und ich kenne ihn fast 15 Jahre, hat ihn das belastet. Also hat ihn in seinem Selbstbild belastet, so unterschwellig immer manchmal mehr, ne? Und man ist ja jetzt auch nicht immer so sensibel, dass man das nicht zum Thema macht und da vielleicht mal den einen oder anderen Joke raushaut.
Ja, also dumme Sprüche gibt's ja, da gratis auf jeden Fall.
Ja, scheiße, also man meint es natürlich auch überhaupt nicht böse und die Person lacht dann auch immer, ne, aber das ist natürlich trotzdem scheiße. So,
ja, für, absolut.
So, gerade wenn sich sowas belastet, na meine Fresse, dann macht das doch. Also.
Ja, total. Also das ist ja, ich musste da auch erst mir das bewusst machen, ne? Also ich meine, dass man darüber lästert oder mal einen dummen Spruch lässt, zeigt ja auch, dass dieses Feature der Person für einen selber wirklich überhaupt nicht wichtig ist. Ich musste da auch wirklich erst lernen, wie wichtig das für einen Menschen sein kann und welcher Unsicherheits- und Sorgenfaktor, ne? Und das da ernst zu nehmen und da eben nicht irgendwie einen dummen Joke zu reißen oder so, ist schon, den Twist muss man erstmal hinkriegen. Und gerade wenn man ein dummer Jugendlicher ist, ne? Also wie ich das zum Beispiel war, wo du dir über so einen Scheiß überhaupt keine Waffe machst, ne? Da lässt du doch nicht einen dummen Spruch liegen. Das geht ja nicht.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, formuliere es vielleicht so, ich habe das Gefühl, das ist aber auch so ein ostdeutsches Ding, dass man miteinander ein bisschen rauer umgeht.
Das habe ich auch oft das Gefühl. Ja, also besonders, wenn man in, wie soll ich es nennen, in westdeutsche Kontexte kommt und so diese, auch bei uns jetzt zum Beispiel in der Band, ne, so dieser interne Umgangston, diese Frotzeleien oder irgendwie, ne, da habe ich schon oft festgestellt, dass da Leute überhaupt nicht einschätzen können, okay, finden die sich jetzt hier komplett scheiße oder ist das, aber dass es eigentlich eine Art von Wertschätzung ist, ne, erstmal eine bestimmte Kategorie von Joke überhaupt abzufangen in einer Clique, das muss man sich im Osten erstmal verdienen, ne. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das ein Stadt-Land-Ding ist oder ein Ost-West-Ding, aber so dieses Gefälle habe ich schon ein paar Mal wahrgenommen, dass es so ganz andere, viel, viel umsichtigere Umgangsformen gibt, wo nicht so ganz deutlich Sachen angesprochen werden. Also gerade wenn man so mit angloamerikanischen Verhandlungspositionen zu tun hat, da ist das ja nochmal ganz anders, ne? Da kommt dann dieses Deutsche gegen Amis, gegen Engländer, gegen Briten, was weiß ich, kommt da ja auch nochmal viel, viel mehr zur Geltung. Ne? Ja. Und da ist es schon echt rau. Also bei mir, wenn du, wo ich aufgewachsen bin, dem Neubau-Ghetto in Ostdeutschland, wenn du da nicht sofort zurückgefeuert hast mit einem richtig, richtig blöden, krassen Spruch oder so, dann warst du einfach ein Opfer.
Also, ja, und, so. Und ein Hurensohn kann auch liebevoll gemein sein.
Kommt drauf an, zu wem man das wie sagt. Genau. Das stimmt. Das stimmt, aber den Kontext versteht dann natürlich nicht immer jeder. Ne? Das ist klar.
Aber da bin ich auch oft auf die Fresse gefallen im Westen, tatsächlich.
Das ist ja erstmal ein Raum reinkommen und erstmal einen dummen Spruch bringen und dann ist der Ton gesetzt und alle gucken dich irgendwie blöd an. Ne? Also die Situation hatte ich auch schon ein paar Mal.
So mit einem Nahirfotzen einen Raum betreten ist halt schwierig dann. So.
Ja, solltest du vielleicht nicht bei einer mündlichen Prüfung machen oder so.
Vor allen Dingen nicht, wenn du Lehrer bist, ja.
Nee. Naja, gut. Sorgt bei Teilen dann für Begeisterung vielleicht und bei anderen Teilen nicht, ne? Hast du das als Lehrer gemacht?
Nein, Quatsch!
Okay. Das ist ja gut. Aber zu dem Wichtigsten, was du mir noch verschwiegen hast, was hatte denn da Herr Pfarrer an der Kasse zu dir zu kritisieren?
Also im Grunde das, was
oder
ich mit,
zugestimmt oder
was ich mitgenommen habe daraus war, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse oder Zusammenhänge dieser Persönlichkeiten nicht korrekt dargestellt worden waren, was er weiß, weil er einige von denen persönlich kennt. Aha. So, dann habe ich gesagt, naja, ich finde es grundsätzlich kritisch, wenn man Glauben zu einem wirtschaftlichen Projekt umformuliert. Da hat er mir dann recht gegeben und dann war für mich das Thema eigentlich auch abgeschlossen, weil
damit hat er die evangelische Kirche ja auch verraten, sozusagen.
Also ich wollte dann jetzt zum einen und zum anderen müsste er vielleicht nochmal drüber nachdenken, warum er sozusagen in diesem spezifischen Fall bei seinen Freunden das nicht für kritisch erachtet, aber allgemein kritisieren würde. Naja.
Ja, das ist ja gerade in den USA bis zum geht nicht mehr pervertiert, ne? Dieses Gott will, dass du reich bist, dass du erfolgreich bist. Da ist das ja sozusagen zu Theologie umgeformt worden, dieses Gewinnstreben. Ne? Ja, ich habe das Video nicht gesehen, aber bin mir sicher, das hast du natürlich da ein bisschen viel, viel weiter durchdrungen, als wir das jetzt können. Habe ich mal vor, ich weiß gar nicht, auf welcher Platte, ich glaube auf der Iconoclast ist ein Song. Oder auf deinen Victus, Joel heißt der, der handelt von Joel Osteen. Da hatte ich mich da auch mal mit befasst, weil der hat mich am meisten aufgeregt von diesen ganzen Fernsehpredigern, der einfach mal ein scheiß Baseballstadion in eine Kirche umgebaut hat und da jeden Tag Busladung von Touristen. Und gibt es das eigentlich noch auf der Homepage von Joel Osteen? Da kannst du, ich weiß nicht, ob gegen eine Spende oder gegen eine gern gesehene Spende, sagen wir mal, da war so ein Button, den konntest du klicken, Prayer Request. Und da konntest du anklicken, dass die für deinen Kurs beten.
Gegen Geld. Naja.
Ja, es war jetzt nicht, du konntest das auch so anklicken, aber ich glaube, es wird so, es entsteht der Eindruck, dass es mehr hilft, wenn man noch was bezahlt. Ne? Lass es mich mal so formulieren.
Ja, das, aber gut, das ist ja historisch gesehen, war das ja auch schon immer so. Ich erinnere mal an die Fuggerei, die ja, dieses Konzept des sozialen Wohnungsbaus, das gar nicht so sozial ist, also das nur sozial wirkt in unserer heutigen Zeit, weil man ja bedenken muss, dass man für das Seelenheil von Jakob Fugger beten muss, jeden Tag.
Ja, ja.
Also man bezahlt halt theologisch. Von daher...
Gut, also das ist beim Kommunismus ja im Prinzip auch nicht anders. Da wohnst du auch in einer billigen Wohnung, aber musstest natürlich auch dann relativ linientreu die richtigen Sprüche absondern.
Naja, ne? Theokratie oder Kommunismus, alles das Gleiche. Die Frage ist nur, wer ist zu sehen auf dem großen Plakat, das vorne am Block hängt, ne?
Genau, und die entscheidende Frage, Stalin. Welches Plakat hängt dann mal am Himmelstor, ne? wo sich dann entscheiden wird, ob man den richtigen Baum angebellt hat oder nicht. Ne?
Ich finde einfach, wenn es vorbei ist, soll es vorbei sein. Ich habe keinen Bock, dass da noch weitere Phasen danach folgen. Weiß auch nicht, warum sich die Leute das immer, also in der heutigen Zeit, wieso sich das die Leute immer noch wünschen, im Mittelalter oder in wirklich katastrophalen Phasen, wo das Leben auf der Erde wirklich eher ein Jammertal war, ja, kann ich mir vorstellen, dass sich das irgendwie durch den Tag bringt, aber gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft hier in Deutschland, I don't know. Aber vielleicht verlieren wir deswegen auch den Glauben, ne? Vielleicht wird die Gesellschaft deswegen immer ungläubiger, weil es in der jetzigen Zeit oder im weltlichen Leben diesen Druck nicht mehr gibt, an etwas Besseres zu glauben.
Hast du den Eindruck, dass es weniger wird? Also ich habe eher den Eindruck, dass es nach einem Extremwert schon wieder ordentlich bergauf geht mit Spiritualität. Und
ich habe mich das gerade selber gefragt, als ich es gesagt habe.
Besonders in Deutschland sind wir ein sehr, sehr ungläubiges Völkchen, sag ich mal, ne? Was nichts daran, also was ist für mich, finde ich, die Verankerung der Kirche in Machtpositionen, gerade im staatlichen Gefüge, ne, habe ich mich auch mal ansatzweise damit befasst ein bisschen. Macht das der Kirche eigentlich leichter, diese Position innezubehalten, weil ein Großteil der Bevölkerung ein völliges Desinteresse an kirchlichen Kontexten hat. Ne? Also die haben sich abgemeldet sozusagen, wenn sie dabei waren, damit sie keine Kirchensteuer zahlen müssen und kümmern sich nie wieder drum, außer vielleicht einmal zu Weihnachten oder zu Ostern. Eher so aus Tradition als aus Religion. Und du musst dir mal überlegen, ne? Es gelten noch Artikel der Weimarer Reichsverfassung in unserer Verfassung. Das sind nur die, die das Staat-Kirchen-Verhältnis betreffen. Ne? Und wie viel Geld die Kirche jedes Jahr immer noch aus dem Staat raussaugt, das ist wirklich unfassbar. Ne? Und alle Organisationen, wie sie heißen, Caritas und sonst was, die lassen sich ihre karitative, menschenliebende Arbeit richtig, richtig vergolden vom Staat. Ne? Und das hat mit irgendwelchen Gelübden, die da mal Mönche abgelegt haben.
Abschaffen oder so. Und selber machen wäre günstiger. Ne? Das ist so.
Ich finde, Deutschland sollte endlich mal einen Weg zum Laizismus finden. Ne? Also es hat kein oder warum bei grundlegenden gesellschaftlichen Fragen immer noch irgendwelche Kirchenheinis da am Tisch rumquatschen müssen. Verstehe ich nicht. Also da könntest du genauso gut, keine Ahnung, den DFB am Tisch sitzen. Ne? Die ist von der Mitgliederzahl vergleichbar mit einer ernstzunehmenden Kirche oder irgendwelche Aktionärsverbände oder so.
Es ist ja auch, ne, eine Religion, Fußball. So.
Ja, ne, natürlich, Ersatzreligion, absolut.
Vielleicht habe ich deswegen auch so ein Problem mit Fußball. Das ist mir auch alles zu fanatisch.
Könnte sein. Also könnte absolut sein. Und da warst du noch nicht in Südamerika oder irgendwie, wie da teilweise Fußball betrieben wird. Das ist nicht vergleichbar mit Religion, das ist Religion. Ne? Also wenn du da Diego Armando Maradona geweihte Kapellen siehst und was weiß ich. Ne? Es ist natürlich auch eigentlich komplette Götzenverehrung, die auch gegen grundlegende Theologie.
Also bei uns gibt es keine Mario-Götze-Verehrung.
Nee, ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ich meine, das 1-0 zum
das
WM-Titel.
War schon.
Ne, also das reicht schon für die Ewigkeit.
Aber gemessen daran ist es, also er hat keine Kirchen gekriegt, obwohl es schon eine herausragende Leistung, historisch sogar herausragende Leistung ist. Ja.
Ja, das stimmt. Naja, er hat vielleicht keinen Leidensweg angetreten oder so. Ne? Das kann natürlich sein, aber trotzdem ist doch im Menschen, ist doch trotzdem diese, in vielen Menschen, in den meisten Menschen, diese leere Fehlstelle, die irgendwie mit Spiritualität und Glauben irgendwie gefüllt werden muss. Also ich habe ein interessantes Buch gelesen, da ging es um die Schamanen von Bad Dürrenberg, ne, die ja auch in Halle im Museum ausgestellt ist. Ein Grabfund. Über 9000 Jahre alt.
Ach so, ich dachte jetzt irgend so ein Sektenkram aus der Jetztzeit.
Nein.
Irgendwelche Leute, die ums Gradierwerk pilgern. So.
Nein, aus der Steinzeit. Mhm. Und da wird auch mal ringsrum dieses Ganze beleuchtet, ne? Diese Entstehung von Religion, diese Urreligion. Und das war am Anfang wirklich was, als das noch nicht institutionalisiert war oder so, ne? So was Animistisches eher. Ne, diese Verbindung mit dem Natur und mit dem Glauben, das haben ja erst Priester und Herrschaftswissende oder so den Leuten so entzogen, diese direkte Verbindung zu ihren Spiritualitäten und Entitäten, die sie sich da vorgestellt haben und die Verbindung, die da waren. Ne, das wurde ja dann erst alles irgendwie instrumentalisiert, ne, um zu herrschen.
Ich schreibe da gerade was dazu zum Thema Hexen. Also ich mach gerade eine Reihe bei meinem Eisberg. Die erste Folge war zum Thema Vampire, die zweite zum Thema Werwölfe und die dritte ist jetzt zum Thema Hexen. Und da beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Gedanken der Zauberei. Und Zauberei und Religion, das ist ja alles irgendwo tief miteinander verwoben, weil es darum geht, die Frage zu beantworten, gibt es Dinge, die passieren, obwohl sie eigentlich nicht passieren sollten? Und wenn ja, wie? Und was unterscheidet Jesus Christus von einem Zauberer? Ne, was ist ein Wunder anderes als Zauberei? So, und und dass eben gerade so diese monotheistischen Religionen Zauberei halt zum Gegenentwurf, also zum Feindbild herausarbeiten mussten, um sich überhaupt diese Sonderposition geben zu können. Also beispielsweise in Sumerien gab es richtige Berufsstände von Leuten, die Schutzzauber verkauft haben und gewirkt haben oder so Heilzauber, also weiße Magie sozusagen. Das waren richtige Berufsstände, die in Keilschrift Aufzeichnungen gefunden wurden. Also das war Teil der Gesellschaft, Teil der Religion, wenn man das jetzt so sagen möchte. Teil des spirituellen Lebens war Magie. Das gehörte einfach dazu, dass es Menschen gab, die auch praktisch darauf Einfluss gehabt haben. Also das, wie Priester in späterer Zeit waren das eben Magiekundige, sag ich mal.
Ja,
wahnsinnig spannend. Und auch so diese Entwürfe des Werwolfs oder des Vampirs, das war ja mal eigentlich ein Konzept, das sich dann so ein bisschen auseinanderentwickelt hat. Das im osteuropäischen Bereich war das der Vurdalak. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das war im Grunde ein Wolfshaariger, was gleichzeitig Vampir und Werwolf beschreiben würde. Und woher das kommt, ist natürlich umstritten, weil das zigtausend Jahre zurückliegt. Aber es kann die Erklärung sein, warum manche Menschen, also es könnte Tollwut sein, die das erklärt hat, was Tollwut als, glaube ich, sogar die älteste beschriebene Krankheit der Menschheit, was das sozusagen dem Menschen antut oder wie das sozusagen zu beobachten ist. Es könnte Erklärung sein für bestimmte psychische Krankheiten, also dieses Werwolfsthema beispielsweise. Gibt es unterschiedliche Krankheitsbilder, die wo dieser Gedanke quasi als Erklärung herhalten können. Und das ist im Grunde das, was Religion befeuert hat, immer schon. Und Spiritualität, die Fragen zu klären, die nicht zu erklären sind. Und deswegen glaube ich, dass auch die Religiosität logischerweise in einer Zeit, in der das wissenschaftliche Prinzip immer stärker verbreitet wurde, logischerweise zurückgeht. Ne? Und diese Progression eigentlich immer nur in eine Richtung gehen müsste, je weiter eine Gesellschaft voranschreitet. Nur, dass wir jetzt wieder auf dem gefühlten zumindest Weg zurück sind, das zeigt uns meines Erachtens, dass wir ein großes Problem mit Wahrheit und Wissenschaftlichkeit haben. Und dass das quasi gleichermaßen ein Abbild davon ist, dass wir uns zurückentwickeln dahingehend im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Wahrheitsfindung des wissenschaftlichen Prinzips und so.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich ja soeben zur Erkenntnistheorie vorgearbeitet.
Und wegen Zynikern wie dir, meine Güte.
Nein, aber das ist ja jetzt nicht neu, die Frage. Ne? Absolut. Und ich glaube, Religion hat viel, viel mehr mit Macht als mit Erkenntnis irgendwie zu tun. Also ich unterscheide da mittlerweile schon echt immer krass zwischen Spiritualität und dieser organisierten Religion, wo man, also mich würde das wirklich gern mal interessieren. Also ich wäre am jüngsten Tag oder am Day of Reckoning, würde ich wirklich gern mal am Tisch sitzen und würde da verschiedene Klerikale, wenn denen auf den Zahn gefühlt wird, ob sie wirklich ganz tief in ihrem Innersten jemals an Gott geglaubt haben. Ob, wenn das verhandelt wird, das würde mich hinsichtlich einiger Leute wirklich mal interessieren.
Also am Day of Reckoning will ich einfach nur Erde sein und gar nichts mitkriegen.
Ja, wahrscheinlich.
Das interessiert mich alles nicht.
Ist keine schlechte Wahl. Nee, also, aber das denke ich mir bei so manchen Leuten. Ne? Also wenn man das Thebarts van Eltz zum Beispiel, so ein Typ, also der hat für mich mit wahrem Glauben so viel zu tun wie du mit Fußball. Wirklich, da hab ich so eine regelrechte Abscheu davor vor. Ja, deshalb ist organisierte Religion einer der Hauptgründe für die meisten Übel in dieser Welt. Ist leider so. Und wird nie anders sein. Ist nie anders so gewesen.
Ich glaube trotzdem, dass die Leute, die von die Teil dieser organisierten Religion sind, also als Schäfchen sozusagen in der Herde, dass da ja trotzdem bei vielen auch ein spirituelles Bedürfnis da ist, das dann halt nur in diese Richtung geformt
absolut,
wird. Also es ist nicht so, dass
absolut,
diese Macht nur zu Spiritualität oder die Macht nur dazu führt, dass die Teil davon sind. Also ich glaube schon, dass in vielen Menschen dieser Wunsch nach dem Magischen existiert oder nach dem Spirituellen, nach dem das nicht erklärbar ist oder das über dem steht. So, aber die Frage ist, wie weit ist es Faszination, wie weit ist es eine Selbsthilfe, so ein psychologisches Bedürfnis? Na, weil ich glaube, Spiritualität ist ein Werkzeug, das der Mensch hat, um mit sich und seinem Bewusstsein klarzukommen. Und die Frage ist, wird es geleitet in eine Bahn, beispielsweise einer geordneten Kirche, einer Sekte, oder ist es dann eine Faszination für Magie oder die Magie der Welt, so sage ich mal, was jetzt nicht in eine religiöse oder spirituelle Richtung geht. Beispielsweise, ich bin einfach fasziniert von vielen Dingen und suche die Schönheit in Details so und finde die Magie da drin irgendwie, ne? Weil ich mir Übernatürliches überhaupt nicht vorstellen kann und will und das alles für Blödsinn halte. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn wir über Energieerhaltung sprechen, ne? Wo geht die Energie hin, wo kommt sie her, gibt es da ein kosmisches Prinzip dahinter, habe ich Ewigkeiten mit einem befreundeten Pfarrer drüber debattiert und haben wir festgestellt, dass wir uns theologisch sehr, sehr doll annähern, was, wenn man quasi den christlichen Glauben so komplett runterstrippt, auf das, was da dahinter steckt, dass man ja trotzdem irgendwo auf ein Prinzip auf ein großes Prinzip hinstrebt. Irgendetwas, das sozusagen dieses Universum bewegt und wo alles herkommt und wieder hingeht. Und wenn wir es wirklich so runterstrippen, dann ist es, glaube ich, sehr nah an dem, was man auch wissenschaftlich irgendwie nachzuvollziehen versucht. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, also mit Goethe zu sagen, ne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Kannst nicht immer Goethe zitieren, das macht mich ja geradezu wütend.
Aber diese...
So, hier, wie war das jetzt in Hessen, wo die Schüler gefordert haben, dass man jetzt Haftbefehl statt Goethe im Unterricht interpretieren?
Es war nicht statt Goethe, es war neben Goethe. Was ich als Einordnung noch viel, viel interessanter finde. Aber ey, du, Haftbefehl hat mit der Realität, vielleicht nicht von diesen Jugendlichen, aber mit vielleicht mit der Realität der Lehrer, als die Jugendliche waren, mehr zu tun als der junge Wärter. Ne? Also muss man ja so sagen. Also ich fand das eigentlich ganz interessant. Aber nochmal, um auf deinen Pfarrerkumpel zurückzukommen, das ist natürlich eine Position, da hat sich die Kirche auf die Wissenschaft zubewegt, ne?
Ja.
Und nicht die Wissenschaft auf die Kirche. Es gibt ja durchaus, ich meine, diese Erfolgsgeschichte von organisierter Religion, ne? Auch bei uns Katholizismus und die evangelische Kirche, die war natürlich nur in der Lage, ihre Macht zu sichern, weil es auch positive Aspekte hat, ne? Diese Gemeinschaftserfahrung, die du da hast in so einer Gemeinde und so weiter, das will ich ja überhaupt nicht wegdiskutieren. Und ich kenne auch unzählige Leute, die da wirklich tolle Arbeit im Weinberg des Herrn verrichten, ne? Akademisch und so weiter. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Bin ja selber schon in solchen Kontexten mal als Referent aufgetreten und so weiter. Das will ich überhaupt nicht machen. Trotzdem gibt es dann ganz übergeordnet sozusagen schon noch trotzdem den Mafia-Boss, den ich da verabscheue, ne? Und die behaupten, dass sie eine nähere Verbindung zu Gott haben als alle anderen. Und das halte ich für quasi, das ist Anti-Glauben an Gott, ist das für mich. Also es kann niemand, wenn man daran glaubt, glaube ich, dass niemand eine engere Verbindung zu seinem Gott haben kann als man selber. Ne? Also das ist sowas, was Urreligiöses, an was ich glaube, wenn es um Religion geht, und da brauche ich keinen Kirchenbeitrag, da brauche ich keine bunten Brokat- und Edelsteinbesetzten Gewänder und sonst irgendwas. Ne?
Ja, da wo immer Macht und Reichtum da reinspielen, da wird's unschön.
Ja, ja, eben.
Wenn die Motivation nicht einfach nur die psychologische und spirituelle Erfüllung ist, sondern der Aufstieg innerhalb der Gesellschaft und das eigene Auskommen.
Ich kenne mich nicht so sehr aus, aber gab es bei Luther auch einen Punkt, wo er von diesen radikalen Kritiken, die er geäußert hat, ne, eben dieses Downstripping auf den wirklichen Glauben, und dann später bei Luther hat er schon relativ barock auf mich gewirkt.
Ich wollte gerade sagen, die waren doch auch reich.
Ja. Seine Macht, seine Prominenz, sein Leben auch echt genossen hat irgendwie, ne? Und auch in seinen Äußerungen seine Machtposition oft ausgespielt hat gegenüber Andersdenkenden und so weiter. Also ich glaube, der ist dann auch von seiner eigenen Macht korrumpiert worden in seinem ehrlichen Glauben. Ne? Das muss man wirklich so sagen. Er ist ja nicht als Mönch im Kloster gestorben. Ne?
Wie war doch gleich dieser Spruch, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz, und wer mit 40 noch Sozialist ist, hat keinen Verstand?
Ja, der Spruch ist super. Da ist viel Wahres dran. Da ist viel Wahres dran, auf jeden Fall. Schön.
Ja, also ich glaube, er und seine Frau und die Familie Kranach und so, das waren, glaube ich, die reichsten Bürger Wittenbergs damals. Also das darf man einfach nicht vergessen, dass das trotzdem ein riesiges Business war. Und seine Frau ist ja auch super, super spannend eigentlich, ne? Also ehemalig Nonne ausgetreten und dann einfach ein krasser Wirtschaftsmagnat geworden. Wenn man es mal so runterbricht, ist einfach, also diese Biografien an und für sich sind ja total spannend, aber was für ein Unheil dieser Mensch eigentlich über die kommenden Generationen gebracht hat, ist schon krass.
Ist das so, ja? Also, ja.
Naja, also jetzt mit meinem historischen Wissen würde ich behaupten, es wäre auch so zum 30-jährigen Krieg gekommen, weil es gar nicht um die Religion ging, sondern die Religion nur irgendwie der Vorwand war, aber wer weiß, was das zur Allianzenbildung beigetragen hat. So, ne? Also man kann das ja sehr schlecht beurteilen, weil ist Religion der Anlass oder nur der Vorwand für Krieg und für schlimme Dinge, die passieren, weil es sich damit besser rechtfertigen lässt. Deswegen bin ich da auch immer so zwiegespalten, wenn du jetzt sagst, dass Religion irgendwie das größte Unheil über die Menschen bringt. Es ist am Ende auch nur ein Vehikel irgendwie, Also es, wenn es ein anderes starkes Motivationsprinzip gäbe, wäre es was anderes so. Ne?
Das ist da genau dieses Motivationsprinzip. Das ist das, was ich meine. Es wäre oftmals gar nicht möglich, diese Energien und Fanatismen, die Krieg benötigt, aufzubringen ohne Religion.
Gab es nicht mal den Fußballkrieg?
Gab es auch, ja.
Ja.
Dass du mich mal drüber referieren lassen, glaube ich, als Hausaufgabe.
Ja. Ja. Hm. Hm. Also.
Du, klar.
War aber Mesoamerika, ne? War nicht Südamerika.
Hm. Was ist ein Mesoamerika? Hab ich
naja,
schon gehört, den Begriff.
Nette ist quasi alles, was zwischen Nord- und Südamerika ist.
Mittelamerika.
Ja, klar.
Hat man das zu meiner Zeit genannt, okay.
Das gibt ja viele Möglichkeiten, das zu bezeichnen. Mesoamerika, ja.
Lateinamerika, sagt man es mal so.
Nee, Lateinamerika ist Südamerika. Also alles unterhalb von Nordamerika im Grunde.
Ich dachte, das spanisch sprechende
naja, Teil. Mexiko ist doch auch Spanisch.
Ich sag ja, Mexiko ist noch Lateinamerika, ne? Obwohl das ja eindeutig
ja,
Nordamerika
ist. Genau. Aber dann, also das, dann bezeichnest du ja, also es gibt da halt super viele Einteilungen, Einteilungsmöglichkeiten.
Ja, ja,
also streng genommen ist Mexiko Mesoamerika.
Aha. Ich sage nur böse Zungen behaupten, ja, Florida gehört auch zu Lateinamerika.
Naja, und Kalifornien gehört zu Mexiko, aber.
Ja, wahrscheinlich.
Und Texas.
Und Texas, ja, kann ich nichts Schlimmes dran finden. Warum nicht? Also das würde ich nicht mit der bösartigen Konnotation, mit der das in den USA immer bemerkt wird, hervorbringen. Ist schon klar, also ich weiß immer nur, dass wir bei irgendwelchen Lateinamerika-Touren, wo wir hauptsächlich Südamerika spielen, aber dann doch mal so Abstecher nach Costa Rica und dann spielst du ja doch nochmal Mexiko oder Panama oder irgendwas anderes. Venezuela, wenn sich da immer alle nicht so ganz sicher sind, was das nun alles ist, dann sagt man immer Lateinamerika-Tour und dann ist gut.
Hm. Kannst du beim nächsten Mal sagen, jetzt machen wir mal eine Mesoamerika-Tour.
Mesoamerika-Tour, das klingt gut.
Du stellst es jetzt wieder so hin, als ob ich blöd bin, aber es stimmt. Ich habe gerade noch mal gegoogelt. Das ist so.
Wieso, als ob du blöd bist? Ich habe doch das Wort noch nie gehört. Da bin ich wahrscheinlich blöd.
Ich weiß nicht, das wirkt dann immer, also das wirkt immer so, als du kannst es so galant immer so rumdrehen.
Ja gut, dazu habe ich Jura studiert.
Ja.
Aber nee, das war jetzt überhaupt nicht so gemeint. Nee, überhaupt nicht. Also ich hab nur das Wort einfach nicht gehört, aber jetzt weiß ich es ja und bin wieder genauso schlau wie du. Schön.
Super, haben wir wieder ganz viel Wissen verbreitet. Apropos Wissen verbreitet, hast du uns heute eigentlich was mitgebracht, Mike?
Ich habe mich ja mit der, wie soll man sagen, mit dem Schlafen im Mittelalter so ein bisschen befasst. Hattest du mir ja aufgegeben nach meiner Anregung. Und da gibt es interessante Erkenntnisse.
Möchtest du diese Erkenntnisse mit uns teilen, Mike?
Ja, na klar. Also ich bin ja so am Rande auch mit der Kulturwissenschaft beschäftigt oder mit Kulturhistorie. Deshalb ist das gibt es direkt ein Gebiet, das sich mit Schlafkultur beschäftigt. Ne? Also wo es wirklich darum geht, wann, wo und wie der Schlaf des Menschen stattfindet. Da gibt es wirklich Leute, die sich damit befassen. Also das große Problem bei dieser Wissenschaft ist, dass Schlaf ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. So wie Atmen oder wie wach sein. Und dazu noch größtenteils im Unbewussten stattfindet. Ne? Weswegen das rein historisch sehr, sehr schwierig ist, da irgendwelche Aufzeichnungen oder irgendwelche Befassungen damit zu erlangen oder herauszubekommen, weil da einfach nie jemand drüber geredet hat. Ne? Irgendwie.
Also es hat auch wenig eine Rolle gespielt, auch in der Kulturrezeption.
Ja, das ist eher so ein bisschen die Ausnahme, dass das so richtig kulturelle Hinterlassenschaften und Artefakte gebracht hat, dieser Schlaf. Ne? Mhm. Eben, wobei Träumen, glaube ich, da auch nochmal was anderes ist als Schlaf, weil Schlaf ist ja wirklich einfach nur der Blackout, mit dem den du
ja,
brauchst.
An aus,
Schlafen ist halt irgendwie Schlafen. Erstmal das Wir haben Menschen so im Mittelalter geschlafen. Wenn wir jetzt mal das Mittelalter ganz, ganz runterziehen, also ich glaube, Das älteste Bett, was überall irgendwo dargestellt wird, ist die Krippe von Jesus, vom Jesuskind. Ne? Und da sind wir eigentlich auch schon relativ nah dran. Der hat da auf Stroh geschlafen. Aber aus religiösen Gründen wurde natürlich dann für Kleinkinder diese Krippe eben zum, hast ja heute noch eine Kinderkrippe oder ein Kinderbett, was so ein bisschen daran angelehnt ist, wo Jesus da geschlafen hat. Da muss man sich ja erstmal bewusst machen, das ist ja nichts anderes gewesen als eine Futterstelle für Tiere.
Hm. Ne? Zumal man ja auch sagen muss, dass das ja eigentlich auch historisch gesehen relativ unrealistisch war, dass die in einem eigenen Bett geschlafen haben, Kinder.
Absolut, ja, ja, nee, also die, auch nicht nur Kinder, sondern wenn wir vom Mittelalter reden, ist eigentlich die...
Alle zusammen.
Alle, erstens alle zusammen in der Schlafstätte und da reden wir auch meistens noch nicht von einem Bett, ne? Weil Bauern, Arbeiter, selbst die meisten Ritter irgendwie, die haben auf Fellen oder Stroh irgendwie geschlafen in einer Ecke.
Ich ja auch. Ne? Also falls ihr euch das vorstellt, jetzt ja an alle Zuhörer, ist bei mir ja exakt genauso.
Wie? Bei deinem Festival oder was?
Nee, ich als Ritter.
Ist ja, ach, du als Ritter?
Oh, ich bin doch der dunkle Parabelritter, Mike.
Ach, ich dachte, du bist ja ein Prinz. Wieso schläfst du auf Stroh? Sorry. Na, da ist so das mediale Ausbleichen.
Prinz und Ritter, weißt du?
Das mediale Ausbleichen deines Pseudonyms ist da schon ein bisschen spürbar in der Wahrnehmung. Ne? Muss ich ja sagen, verfängt so ein Joke nicht sofort. Sorry. Aber kann auch an mir liegen. Bin da nicht ganz so geistig, so wendig vielleicht heute in der Mitte der Arbeitswoche. Ja, also bei den meisten reden wir davon, dass es da gar nicht so richtig Betten gab. Ne? Und auch in der Kunst, im alten Rom dagegen, zum Beispiel in Pompeji, da hat man sogar erotische Darstellungen in Schlafzimmern gefunden. Also eine Stadt, die ja wirklich im Alltag eingefroren war durch diese Katastrophe. Da sieht man in Schlafzimmern so erotische Darstellungen, die da augenscheinlich auf Matratzen stattfinden und sowas. Ne? Also das ist, was dargestellt im Mittelalter, Darstellung von Betten, ganz, ganz selten. Und wenn überhaupt, da sieht man dort interessanterweise, dass die Leute oberkörperfrei dort sind. Mhm. Also haben die in unseren Breitengraden, wenn das die klimatischen Bedingungen hergegeben haben oder das Wetter, wahrscheinlich nackt geschlafen. Das Interessante ist natürlich, du kannst ja bei so einer Darstellung irgendwie nicht die Decke zurücklegen und sehen, haben die jetzt komplett nackt geschlafen oder haben die nur mit freiem OK geschlafen? Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat man.
Also ich finde diese ganze, also da muss ich jetzt mal eine Lanze für brechen. Ich finde diese ganze Konzeption von Schlafanzug und so Blödsinn, finde ich total verkünstelt und sinnlos. Ergibt für mich keinen Sinn.
Also ich finde, einen schönen Schlafanzug hat schon was. Bin ich ehrlich gesagt von dir ein bisschen enttäuscht, weil da vergibst du eine ganz große Chance auf noch eine weitere stoffliche Wirkungsfläche deiner Hemdenmusterung. Ne? Also ich kann mich... Dich kann ich mir richtig gut in schrulligen Pyjamas vorstellen eigentlich. Also die schon stilvoll sind, ne? So zweiteilig.
Mike, ohne Schlafanzug habe ich eine andere Wirkung.
Okay, na gut. Werde ich hoffentlich nie erfahren.
Naja, da wir nicht zusammen durch Mesoamerika touren, vermutlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir mal zusammen touren oder was machen, da ist es hoffentlich auf einem Niveau, wo wir uns Einzelzimmer leisten können. Naja, egal. Also, man hat vermutlich nackt geschlafen. Ne? Wenn das hergab. Wie du vorhin schon angedeutet hast, du musst dir aber vorstellen, es haben da wirklich alle zusammengepennt, ne? Also selbst wenn du Gäste empfangen hast, hast du denen deine Schlafstätte angeboten. Also du besuchst mal irgendwie einen Kumpel oder hast da...
Das macht's jetzt weird.
Einen theologischen Disput oder irgendwie. Also da legst du dich nicht ins Gästezimmer oder irgendwas, sondern steckst da mit der kompletten Familie im Bett. Und das konnte auch durchaus sein, dass da mal noch eine Magd oder ein Knecht an Füßen unten auch noch die Möglichkeit eingeräumt hat, bekommen hat, da auch zu schlafen. Ne? Also wenn das jetzt solche gesellschaftlichen Strukturen waren wie bei Bauern oder so. Die normalen Leute haben alle wirklich alle zusammengepennt, Gäste, Alles, was da war, haben sich da aneinander gekuschelt. Interessant, zur gleichen Zeit in klimatisch anders gestrickten Gegenden waren die Hängematten weit verbreitet. Ne? Also hat jeder einzeln in einer Hängematte geschlafen irgendwie.
Das ist auch sehr nachvollziehbar.
Stelle ich mir ganz gemütlich vor, ist ja auf Schiffen bei uns auch angekommen. Also würde mich mal interessieren, also so die Geschichte der Hängematte, das wird deine Hausaufgabe fürs nächste Mal sein.
Die Geschichte der Hängematte, okay,
cool. weil da bin ich so drauf gekommen, weil bei uns ist ja auch relativ früh auf Schiffen und sowas gibt es ja irgendwie die Hängematte, aber auf die Idee, das so in unseren Häusern zu integrieren als Schlafgelegenheit, habe ich jetzt noch nicht so viel davon gehört.
Oder in Restaurants. Ich finde, es sollte in Restaurants viel öfter so, also überhaupt Hängematten geben, dass man nach dem genossenen Mahl mal kurz eine halbe Stunde.
Oh ja.
Oder?
Das ist ja geil, ja, ja. Also ich habe auch bei mir im Garten so eine Hängematte in so einem schattigen Plätzchen, direkt hinter unserem Strandkorb. Und das ist im Sommer, ist das der Wahnsinn, da eine kleine Siesta zu machen. Also das ist wirklich Quality Time, die nicht zu überbieten ist. Naja, auf jeden Fall, wenn es sowas wie Bettgestelle, Schlafstätten gab, dann war das meistens so ein Bettgestell aus Holz, selten aus Metall. Ne? Da lag eine Matratze drauf, wahrscheinlich mit Stroh oder Heu gefüllt. Darauf ein Betttuch aus Leinen und darüber noch ein Leinentuch und eine wärmende Wolldecke. Noch sowas. Also eigentlich das Prinzip, was wir bis heute beibehalten haben mit der Bettwäsche. Ne? Also Sachen, die mit dem Körper in Kontakt kommen und dann trotzdem Sachen, die mit dem Körper nicht ständig in Kontakt kommen, die du dann nicht ständig irgendwie wechseln musst vom Bett aus. Ne? Um mal aus dem Mittelalter rauszugehen, dieser Twist, dass da jeder so seine eigene individuelle Schlafstätte hatte, das war wirklich erst im 19. Jahrhundert, ne? Dass so Schlafzimmer auch generell üblich wurden. Und das persönliche Bett, das ist sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg so zum Allgemeingut geworden. Also davor war so dieses Nest zusammenschlafen wirklich noch weit verbreitet. Ne?
Wirklich?
Große Unterschiede zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung, aber dass da Mama, Papa, Kinder alle zusammen in einem Bett, großen Bett geschlafen haben, das war ganz, ganz lange auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch gang und gäbe.
Also das überrascht mich jetzt, weil man kennt ja Bettgestelle aus irgendwelchen Museen und irgendwelchen Sammlungen. So. Und das sind ja teilweise echt winzig kleine Einzelbetten. So.
Das führt mich zu dem nächsten Punkt. Was denkst du denn, warum im Mittelalter diese Betten alle so klein waren?
Naja, während der kleinen Eiszeit waren die Leute halt kleiner.
Ist ein bisschen eine Antwort, die nur teilweise stimmt. Das hat man lange so gedacht. Die Leute haben im Mittelalter ganz, ganz weit verbreitet so halb im Sitzen geschlafen. Deswegen waren die Betten so klein. Natürlich ist jemand, der im Sitzen schläft, braucht auch ein kleineres Bett als jemand, der groß ist und im Sitzen schläft, ne? Wenn er klein ist. Das ist ja klar. Also hat das schon was mit der Bettgröße zu tun, aber es war damals ja weit verbreitet, dass durch den Rauch, den Staub, die allgemeine gesundheitliche Situation und so weiter, haben ganz, ganz viele Leute Lungenprobleme gehabt.
Ach krass.
Und einfach um besser atmen zu können, haben da ganz viele Leute im Sitzen geschlafen. Und das hat sich dann so verselbstständigt, dass man dann weit verbreitet Angst hatte, im Schlaf zu sterben. Und ein bisschen...
Heute wünscht man sich das.
Ja, na gut, vielleicht nicht mit 25 oder so, ne? Und da nicht an Atemnot oder irgendwie zu leiden und dem Tod zu entgehen, hat man da so halb angelehnt mit einem Kissen im Rücken im Bett im Sitzen geschlafen.
Das ist ja interessant.
Das
ist interessant, das gesund,
ne?
Mike?
Im Sitzen zu schlafen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, bin kein Orthopäde oder was man dafür sein muss, um das zu beurteilen. Ich denke, eine natürlichere Position ist das Liegen. Ne? Also irgendwie, es gibt auch heutzutage ganz, ganz ungesunde Schlafpositionen. Ne? Und Bekannte von mir, die Physiotherapie, Osteopathie und sowas tätig sind, die sagen, ganz, ganz viele Leiden haben auch mit falschen Schlafpositionen zu tun.
Ja, ne? Das denke ich auch.
Und ich habe auch schon Sachen gelesen wie, keine Ahnung, 20 Jahre auf dem Bauch schlafen ist das gleiche wie ein Frontalcrash mit 30 oder 40 km/h für den Körper, ne? Von Auswirkung her. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann auch Effekthascherei sein, solche Statements, aber fand ich trotzdem ganz interessant. Ja, also die geringe Körpergröße ist für die kleinen Betten im Mittelalter nicht der eigentliche Grund, sondern dass die meisten Leute tatsächlich im Sitzen geschlafen haben. Also trifft das nur zur Hälfte zu, sozusagen. Die These, dass das mit kleinen Leuten zu tun hat. Ja, das richtig Interessante war, wie man geschlafen hat. Also die Schlafphasen. Im Mittelalter war es absolut üblich. Und da ist man auch erst jetzt sehr, sehr spät drauf gekommen, weil einfach niemand drüber geredet hat. Und es gibt in verschiedenen Texten bestimmte Andeutungen darüber. Man hat im Mittelalter in zwei Phasen geschlafen. Es hat mit dem damit zu tun, dass man bei der Dämmerung ins Bett gegangen ist. Man ist wahrscheinlich gegen 12 Uhr aufgewacht, hat 3, 4, 5 Stunden einen normalen Tagesablauf gehabt und ist dann nochmal zu Bett gegangen, hat weiter geschlafen und ist dann dann später aufgestanden.
Das heißt, ist ja wild. Warum? Wegen der Tiere oder?
Das war einfach so. Man weiß es nicht und es scheint dem natürlichen Schlafrhythmus mehr zu entsprechen. Es ist ja heute noch weit verbreitet, dass Leute so zwischen, keine Ahnung, 3, 4 Uhr aufwachen, ne? Ist nachgewiesen, dass das viele Leute betrifft und man vermutet, dass das auch noch mit so einem natürlichen Schlafrhythmus gehört, der dem Menschen innewohnt. Also die Menschen haben wirklich da so nachts um 12, um 1 aufgewacht, haben da Hausarbeiten gemacht, haben sich Witze erzählt, saßen irgendwie zusammen und das war ein normaler Teil des Tages, den man da nochmal 2, 3, manchmal 4 Stunden irgendwie verbracht hat. Das ist wirklich so ein zweiphasiger Schlaf gewesen.
Ist die Anpassung des Schlafes auf, also ist dieses Bauen eines Tagesablaufs in dieser Form ein Ergebnis der kapitalistischen Gesellschaft? Weil man so natürlich Arbeitsphasen standardisieren kann.
Ja, es hat eher was damit zu tun, dass man später ins Bett gegangen ist mit der Einführung von künstlichen Lichtquellen oder mit leichterer Einführung von künstlichen
Lichtquellen. Das wäre meine zweite Überlegung
Dadurch
gewesen.
Dadurch ist man später ins Bett gegangen und hatte dann nicht mehr diese Notwendigkeit aufzuwachen. Aber wenn du natürlich im Winter 16.30 Uhr oder 17 Uhr schon in der Falle liegst, weil es dunkel ist, oder teilweise ist ja Sonnenuntergang da in manchen Gegenden 15.30 Uhr schon in Deutschland im ganz harten Winter, dann wachst du um 12 auf, ne, und bist ausgeschlafen und kannst da irgendwie dein Ding machen.
Dann ist es aber trotzdem noch dunkel.
Dann ist es trotzdem noch dunkel, ja.
Mit Licht kann das also nichts zu tun haben.
Nein, aber die sind ja nicht raus aufs Feld gegangen und haben da irgendwie was gemacht, ne? Sondern haben da bei einer Öllampe oder was weiß ich, nur ihr Tagewerk vor der Tür war natürlich mit Einbruch der Dunkelheit beendet, ne? Mhm. Und dadurch, dass man einfacher künstliche Lichtquellen zur Verfügung hatte, konnte man natürlich auch länger aufbleiben, ne? Das ist die Erklärung, die ich da gefunden habe.
So krass, seitdem du über Schlafen redest, bin ich nur am Gähnen und total müde geworden irgendwie. Also nicht, weil es mich langweilt, sondern weil ich einfach so wenig geschlafen habe die letzten Wochen. So, oh.
Naja. Nee, also es gibt auch wirklich mittelalterliche Texte, wo man konnte sich das früher gar nicht so erklären, was damit gemeint ist, wo wirklich gesagt wird, nach dem ersten Schlaf machte ich das und das. Oder vor dem zweiten Schlaf oder nach dem zweiten Schlaf. Und damit ist dieser zweiphasige Schlafrhythmus gemeint, den man damals gehabt hat.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt generell für historische Quellen, dass Selbstverständlichkeiten einfach oft nicht erwähnt worden sind.
Ja.
Oder nicht erklärt worden sind, ne? Weil man ja nicht davon ausgegangen ist, dass irgendeine andere Zeit und andere Menschen es anders machen würden.
Ja.
Und man deswegen gerade über solche Alltäglichkeiten viel zu wenig weiß.
Das hast du ja heute zum Beispiel auch, ne? Also die Dramaturgie von bestimmten Romanen oder Filmen, die fällt ja mit der Tatsache, dass jeder ein scheiß Handy in der Hand hat, völlig in sich zusammen, ne? Also viele dramatische Szenen oder Begebenheiten, die wird man vielleicht gar nicht verstehen in ein paar hundert Jahren, weil nicht klar ist, okay, da war keine Telefonzelle, die konnten nicht so miteinander kommunizieren irgendwie. Und solche Selbstverständlichkeiten sind das natürlich auch. Was ich noch Interessantes gefunden habe, was ich nicht verheimlichen möchte, war ja so, als im Begriff der romantischen Nacht, des romantischen Schlafes gilt ja so das Himmelbett. Und das wurde dann natürlich dann prunkmäßig mit der Zeit der Kulturgeschichte weiter ausgebaut mit tollen Vorhängen und so. Die Vorhänge waren natürlich dazu da, um da ein bisschen Kälte und Zugluft abzufangen. Klar. Aber der eigentliche Zweck, warum jemand auf die Idee gekommen ist, ein Himmelbett mit einem Dach zu machen, war einfach, damit einem das scheiß Ungeziefer nicht ins Bett fällt und man nicht irgendwelche Spinnen frisst im Schlaf oder irgendwie so. Das war der eigentliche Grund von einem Himmelbett, weil das Dach damals nicht wirklich dicht war, beziehungsweise der Dachboden einiges beherbergt hat, was man nicht ins Bett fallen haben wollte. Ne? Mhm. Ja, war eine interessante Hausaufgabe. Vielen Dank
das dafür. Ein spannendes Ding. Also gerade so solche Selbstverständlichkeiten anderer Epochen mal abzudecken. Da bin ich mal gespannt auf meine Reise durch die Kulturgeschichte der Hängematte.
Ja, oder Interessantes zur Hängematte. Ich weiß ja gar nicht, wie das. Wirst schon was finden dazu. Bin ich mir ziemlich
sicher. Ja, ich denke auch. Und warum sich das nicht mehr durchgesetzt hat als Standard irgendwie. Das generell was ich mich frage. Ja. Mike, ich muss dich tatsächlich heute schon wieder verlassen. Die Pflicht ruft.
Mach das mal. Meine Pflicht ruft auch, ja.
Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass wir mal wieder einen Podcast gemacht haben, der auch ein bisschen aktueller ist.
Ich gebe auch Gas mit Schneiden.
Ja, also wenn ihr euch denkt, der Mamdani, der ist doch vor einem Monat gewählt worden, dann haben wir es wieder einen Monat lang nicht geschafft, den Podcast rauszubringen.
Ja, aber diesmal fahre ich ja zwischendurch nicht nach Japan oder sonst irgendwie was, ne?
Das hätte man eigentlich initial mal sagen müssen, dass das natürlich mit deiner
man denkt immer, man schafft es irgendwie.
Worldwide-Thematik zusammenhängt, ne?
Ja, da habe ich dann im Flugzeug doch alles steht Kopf 2 geguckt und habe nicht den Podcast geschnitten. So war es wahrscheinlich.
War jetzt auch kein schlechter Film.
Nee. Gut, mach's gut, mein Guter.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss. Gier frisst Hirn.